HR Info. Politik.
Mit Katharina Wilhelm. US-Amerikaner und Deutsche zueinander bringen, für Völkerverständigung werben, einen Austausch ermöglichen. Dafür steht das RIAS-Journalistenprogramm, mit dem jedes Jahr junge Journalisten in die USA reisen und dort Politik und Medien näher kennenlernen können. Auch in diesem Jahr waren wieder Journalisten in den USA, auch ein Kollege aus dem Hessischen Rundfunk. Und ihn werde ich fragen, wie er als Privatmann und Journalist die Ära Trump in den USA erlebt hat. Ja, für den HR war unser Kollege Kevin Arnold aus der Nachrichtenredaktion in den USA unterwegs. Jetzt ist er bei mir angekommen. Kevin, 3 Wochen lang hast du Institutionen und Medienhäuser besucht, hast in einer kleinen Gruppe teilweise sehr spannende und exklusive Zugänge gewährt bekommen. Erstmal die Frage vorneweg, mit welchen Fragen oder Sorgen bist du denn als Privatmann und Journalist in die USA gereist?
Boah, mit so vielen. Wie du gesagt hast, ich bin ja sowohl Nachrichtenmann als auch Privatmann und das lässt sich teilweise sehr schwer trennen. Du hast das ja auch verfolgt. In den USA war so wahnsinnig viel los in den letzten 2 Jahren mit Trump, dem Wahlkampf, dem Regierungswechsel und dem Anfang der Regierung. Da ist bei mir so ein Gefühl entstanden, mein Gott, was ist mit diesem Land los? Wie bedroht ist unsere Demokratie dadurch? Wie bedroht ist die Gesellschaft da drüben, der Westen insgesamt? Mhm. Also so dramatische Fragen hatte ich tatsächlich im Kopf und da habe ich auch Antworten bekommen.
Ja, auf die wir jetzt sehr, sehr gespannt sind und ich hoffe, du kannst uns viele davon in der Sendung liefern. Erzähl doch mal vielleicht noch ganz kurz zu dieser RIAS-Reise. Wo warst du genau? Also wo habt ihr euch bewegt und mit wem konntet ihr sprechen?
Wir waren 10 deutsche Journalisten, angeleitet von 2 amerikanischen Koordinatoren da drüben. Die erste Station war Washington DC, die Hauptstadt. Da waren wir 1 Woche als Gruppe und haben Zeitungen, Fernsehsender, Radiosender oder auch Nichtregierungsorganisationen besucht und hatten auch tatsächlich so ein bisschen Touri-Programm, das Kapitol, das Weiße Haus.
Das muss ja auch sein.
Es muss sein, wenn man da noch nicht war, ist es toll, das mal zu sehen, tatsächlich, first hand. Der zweite Teil der Reise, da haben wir uns als Gruppe getrennt. Jeder ist in eine andere Stadt im Land gereist und hat dort sozusagen 1 Woche Praktikum gemacht bei einem anderen Medienhaus. Ich bin nach Boston, Massachusetts, bei einem öffentlich-rechtlichen Radiosender namens WBUR gewesen.
Sehr schön.
Die 3. Woche, da haben wir uns als Gruppe wieder zusammengefunden und waren in New York und haben ein ähnliches Programm wie in Washington gemacht. Und der Unterschied, da haben wir zusätzlich noch ein bisschen mehr die Möglichkeit gehabt, in gesellschaftliche Dinge einzutauchen. Wir haben zum Beispiel geholfen, eine Art Abendspeisung vorzubereiten. Also wir haben gekocht für Bedürftige. Wir haben einen halben Tag verbracht mit Highschool-Schülern, also 17-Jährige. Die meisten hatten Migrationshintergrund und das war total spannend.
Hast du denn die USA als dieses gespaltene Land erlebt, was wir hier so oft hören oder was, wovon wir auch glauben, zu wissen, dass es ein gespaltenes Land geworden ist nach dem Trump-Wahlsieg?
Teils, teils. Insgesamt muss ich sagen, ich bin überraschenderweise für mich fast mit einem erhoben, positiven Gefühl wieder zurückgekommen, so nach dem Motto, die schaffen das schon, weil sich mir die einzelnen Menschen gar nicht so negativ und gespalten dargestellt haben, wie wir das hier in den Medien transportieren. Das gibt es natürlich auch. Es gibt diese ganzen Probleme, über die wir berichten. Und der Präsident hat im Wahlkampf schon und auch in seiner Präsidentschaft macht er damit weiter, immer mal wieder so Hassinjektionen in die Gesellschaft gesetzt. Das macht sich auch bemerkbar. Aber dominierender war für mich tatsächlich, mein Gott, die Amerikaner haben so viel Respekt füreinander, teilweise auch für Gegner. Die haben ein doch relativ gut funktionierendes politisches und gesellschaftliches System, trotz aller Schwierigkeiten, die haben. Das fand ich beeindruckend. Und mein Gefühl ist am Ende gewesen, die kommen darüber hinweg.
Gibt es denn da so konkrete Beispiele oder Erlebnisse, die du dafür hast, wo du sagst, die haben auch einen Respekt gegenüber einander, auch gegenüber Gegnern?
Dutzende Beispiele. Also eine Geschichte kann ich mal erzählen. Da war ich privat nach einem Arbeitstag bei einem Basketballspiel, die Profiliga NBA in Boston, Boston Celtics gegen Phoenix Suns. Und natürlich die Heimmannschaft, die Fans feuern natürlich ihr eigenes Team an und buhen die Gegner aus. Aber so gegen Ende des letzten Viertels war auf einmal eine Stimmungswende in diesem Stadion. 12.000 Zuschauer und ich mittendrin. Und auf einmal warf ein Phoenix-Spieler, also ein gegnerischer Spieler, einen Korb. Und die Heimmannschaft-Fans, die Boston-Fans, haben dem zugejubelt. Und ich habe das erst überhaupt nicht verstanden. Was ist denn hier los? Und dann habe ich irgendwann realisiert, dieser Spieler hat schon 50 Punkte auf dem Konto in diesem Spiel. Und die Fans der Boston-Mannschaft haben das zu würdigen gewusst. Am Ende stellte sich raus, das habe ich später online gelesen in den Medien, dieser junge Spieler, 21 Jahre alt, hat als erster 21-Jähriger 70 Punkte in einem Spiel gemacht. Und die Zuschauer haben den dann angefeuert. Und das hat für mich gezeigt, die Amerikaner sind in der Lage, Respekt für selbst für einen Gegner auszudrücken, wenn er etwas Beeindruckendes macht. Und das war offensichtlich, waren mehrere Rekorde, die dieser Spieler da aufgestellt hat.
In einem deutschen Fußballstadion vielleicht gar nicht so denkbar.
Nee, stell dir mal vor, Dortmund gegen Bayern München, Robert Lewandowski spielt und schießt irgendwie sein 41. Saisontor, wird Rekord-Torschützenkönig. Kannst du dir vorstellen, dass die Dortmund-Fans dann für Robert Lewandowski applaudieren? Ich weiß nicht.
Also wäre zumindest eine Anregung vielleicht für das nächste Spiel, ja? Vielleicht genau in dieser Konstellation. Warten wir es mal ab. Ja. Das ist ja dieser Sportsgeist, muss man ja auch wirklich sagen, den die Amerikaner sehr stark haben. Aber ich würde da nochmal gerne nachfragen. Du hast ja auch gesagt, du warst an der Highschool, du hast mit jungen Amerikanern gesprochen, du warst bei einer Abendspeisung. Wie hast du das wahrgenommen? Also gibt es da schon aber auch kritische Aspekte oder was sagen die jetzt nach diesem Wahlsieg?
Da haben wir in den Medien natürlich immer wieder diese Berichte jetzt gehabt, auch dass an Schulen Hass aufgetaucht ist. Es gab Hakenkreuzschmierereien an Schulen und es gab Zwischenfälle an jüdischen Friedhöfen in den USA, dass Grabsteine umgeschmissen wurden und diese Drohungen, dass besonders die Familien aus Mexiko zurückgeschickt werden sollen oder aus Südamerika. Ja, mit diesem Bild bin ich dahin und habe die Leute versucht, darauf anzusprechen, wie die damit umgehen. Und da habe ich unter anderem einen Schwarzen gesprochen, der war Rezeptionist bei uns im Sender und das war ein beeindruckender Typ. Mhm. Der war 55 Jahre alt, schätze ich mal, sehr robust und er hat gesprochen, als würde er im Sonntagsgottesdienst den Gospelchor anheizen. So hat er gesprochen, auch mit so viel Inbrunst und mit so viel Herz. Und den habe ich gefragt, wie ist denn das für dich? Der Präsident sät diesen Hass. Wie macht sich das für dich bemerkbar? Und dieser Mann sagte mir, Trumps Hass macht für mich überhaupt keinen Unterschied.
I don't have to wait until Donald Trump becomes president. I've been going through this all my life.
Das passiert mir jeden Tag. Dafür brauche ich keinen Präsidenten Donald Trump, der mich beleidigt.
Genau, das war Nathaniel, der Pförtner bei dem Sender, bei dem ich gearbeitet habe. Und ich war, wie gesagt, wie du auch angesprochen hast, in einer Highschool in New York. Und da waren Schüler, überwiegend Migrantenkinder, würde man bei uns sagen. Ein Schüler, der unter anderem aus Mexiko stammt. Und der hat angedeutet, dass seine Familie fürchtet, dass sie abgeschoben werden könnte. Mhm. Aber selbst dieser Schüler, der eigentlich in einer offensichtlichen Bedrohungssituation stand, hatte eigentlich nur die ganze Zeit von Respekt gesprochen.
What I've learned being here in the history class is the fact that we're all immigrants.
Im Geschichtsunterricht habe ich gelernt, diese Nation ist auf Immigranten aufgebaut. Trumps Eltern waren Immigranten und er will Einwanderer rauswerfen. Ihr in Deutschland, ihr nehmt Immigranten auf und kriegt so mehr Vielfalt. Das ist gut.
Immigration is good. Yeah. Mixture is good.
Das war Raul, ein Schüler mit mexikanischen Wurzeln an der Hoboken High School in New York. Und das war einer von den sehr beeindruckenden Schülern, mit denen ich gesprochen habe.
Hast du denn auch wahrgenommen, dass es so eine Gegenbewegung gibt oder dass es auch diese Protestbewegung gegen Trump gibt?
Es gibt diese Situation an den Schulen, die ich schon angesprochen habe, dass es Sorge gibt unter Schülern, dass sie abgeschoben werden könnten oder dass die Familie abgeschoben werden könnten. Und ich war im Bundesstaat Massachusetts unterwegs, wo es auch Berichte gab von Hassbotschaften, die an Wände geschmiert wurden, Hakenkreuze und das N-Wort, was manche für die Schwarzen benutzen, wurde es auch immer wieder aufgetaucht. Und da habe ich gesprochen mit dem sozusagen Oberschulaufseher für den Bundesstaat Massachusetts. Und der hat auch von einem Klimawandel hin zu mehr Angst an den Schulen gesprochen. Er würde das Feedback von seinen Lehrern kriegen, dass es in diese Richtung geht. Und dabei geht es auch um die Sorge der Schüler, abgeschoben zu werden.
We've seen increase in a couple of our districts where we've seen pregnancy teen pregnancy increase?
Wir sehen zum Beispiel, dass Schwangerschaften bei Teenagern zunehmen, weil sie glauben, dadurch bessere Chancen zu haben, hier zu bleiben. Wir machen uns da große Sorgen.
Das ist Schulaufseher Tom Scott und der sagte auch, von Seiten der Schulen gäbe es Gegeninitiativen gegen Hass und Angst vor Abschiebung.
Es gibt viele Schulinspektoren, die offene Briefe schreiben, in denen steht, dass wir diese Kinder wertschätzen, dass wir sie schützen wollen und sie Teil unserer Gemeinschaft sind. Und wir werden es nicht einfach erlauben, dass die Polizei hierher kommt, in die Schule und sie mitnimmt.
HR Info. Politik.
Sie hören die Sendung HR Info Politik im Gespräch mit unserem Nachrichtenredakteur Kevin Arnold, der im Rahmen einer Journalistenreise 3 Wochen lang in den USA unterwegs war. Kevin, du bist ja auch natürlich Medienmacher. Jetzt haben wir sehr viel von persönlichen Erlebnissen gehört, vor allem die Gesellschaft in den USA betreffend. Du warst aber auch in den unterschiedlichen Redaktionen, in Medienhäusern, zum Beispiel beim öffentlichen Radiosender NPR, bei der Washington Post oder beim TV-Sender CNN. Jetzt würde ich sehr, sehr gerne mal wissen, vor allem von dir als Medienmacher, welchen Eindruck hattest du denn von den Medienmachern in den USA? Also wie sehr leiden die wirklich unter Trump und diesem Kampf, den er offensichtlich gegen Journalisten führt und gegen die Fake Media, wie er das immer so gerne sagt?
Das ist ein sehr gespaltenes Bild. Also grundsätzlich haben alle, die wir gesprochen haben, gesagt, wir haben damit nicht gerechnet, dass Trump gewinnt. Wir haben alle an einen Sieg Clintons geglaubt und waren damit erstmal vor den Kopf gestoßen. Eine Ausnahme war ein Reporter, der hatte für den Sender NPR schon lange über die sogenannte Tea Party-Bewegung berichtet und hat dann sozusagen gewechselt seinen Fokus und hat über den Trump-Wahlkampf berichtet. Und der kam halt immer in Kontakt mit den Unterstützern und der hatte irgendwann das Gefühl, er habe kapiert, Trump könne tatsächlich gewinnen. Das war der einzige von gefühlt 100 Journalisten, mit denen wir darüber gesprochen haben.
Was haben die gesagt? Was haben die übersehen? Oder waren die einfach blind auf einem Auge? Oder was? Also werfen die sich selber auch etwas vor?
Ja, teilweise schon. Also da wird sehr viel darüber diskutiert, warum diese Fehler gemacht wurden. Teilweise haben sie das aufgearbeitet und dabei helfen natürlich auch Statistiken. Da kann ich vom PUW Research Center was zitieren, was uns präsentiert wurde, was ich sehr eindrucksvoll fand. Für jeden dritten Trump-Wähler war erstmal wichtig, also das Hauptentscheidungsargument, warum jemand Trump gewählt hat, war dann tatsächlich, er ist nicht Clinton. Also wir und die Kollegen drüben haben einfach unterschätzt, wie groß die Abneigung gegen Hillary Clinton ist. Und ein anderes Drittel hat gesagt, mein wichtigstes Argument für Trump war Wandel. Sie wollten einfach jemanden, der anders ist und sie haben dem Trump das abgenommen, dass er einfach anders ist.
Gegen das Establishment.
Genau, genau. Ein selbstbewusster, erfolgreicher Geschäftsmann, der einfach dann auch vieles besser machen würde. Und jeder Fünfte schätzte tatsächlich seine Persönlichkeit, weil er sagt, wie es ist so die Meinung. Und was noch subtil teilweise mehr oder weniger transportiert wurde laut dieser Statistiker ist das Image, das Trump transportiert. Einmal Vaterfigur, der auch mal auf den Tisch hauen kann und seine demonstrative Reinlichkeit. Er hat schon im Wahlkampf immer wieder betont, dass er sich jetzt erstmal die Hände waschen geht und die Clinton sei ja gerade auf Toilette gewesen, das sei ja so eklig. Und damit spricht er wohl einige konservative Wählermilieus an.
Das ist sehr, sehr interessant, habe ich bis jetzt so auch noch nicht gehört. Aber das heißt ja, das sind ja Statistiken, das heißt, das sind Dinge, die im Nachhinein erhoben wurden. Aber nochmal zurück zu den Journalisten. Also was sagen die? Haben die mit diesen Wählern zu wenig geredet? Haben sie zu wenig eben zugehört?
Das ist ja eine Diskussion, die wir in Deutschland teilweise auch haben, dass wir Journalisten in einer Blase drinstecken, sagt man ja. Wir sind selber in Milieus drin und reichen da vielleicht nicht genug raus. Und das haben sich die amerikanischen Medien auch zum Vorwurf gemacht. Wir haben einfach gewisse Wählerschichten zum Teil übersehen. Und jetzt gibt es große Anstrengungen, aus dieser Blase rauszureichen.
Gehen die jetzt Themen anders an oder recherchieren die in anderen Milieus? Oder was konnten die euch vermitteln als auch deutsche Medienmacher, was sie jetzt anders machen?
Da gibt es so 4, 5 Punkte, die ich gerne rausstellen würde. Also einmal gibt es die Diskussion, wie gehen wir mit Trumps Tweets um. Diese merkwürdige Strategie, morgens um 5 oder 6 und am liebsten samstags früh zu tweeten. Da gab es eine Diskussion und die Tendenz geht dahin, wir ignorieren die meisten Sachen, außer sie sind wirklich politisch, strategisch signifikant. Das ist so mein Eindruck, den ich gewonnen habe. Dann gibt es die Diskussion zweitens, darf man den Präsidenten einen Lügner nennen? Wir wissen ja, schon im Wahlkampf haben gewisse Beobachter dem Donald Trump vorgeworfen, dass 70% seiner Aussagen falsch seien, das seien so viele Falschäußerungen wie noch bei keinem anderen Kandidaten zuvor. Und auch als Präsident erleben wir ja diese Äußerungen, wie Obama habe ihn abhören lassen, das sich dann offensichtlich als nicht belegbar, sagen wir mal, herausstellt. Mhm. Deswegen die Diskussion, darf man den einen Lügner nennen? Und da haben einige Medien jetzt für sich den Schluss gezogen, jawohl, wir machen das. Die New York Times und die Washington Post machen das. Die sagen, ja, wir dürfen den Präsidenten einen Lügner nennen. Der öffentliche rechtliche Radiosender NPR und das Wall Street Journal dagegen sagen, nein, das steht uns nicht zu. Dann gibt es drittens die Diskussion, wie reichen wir Journalisten aus unserer Blase heraus? Wir sind zum Teil zu beschränkt. Und da habe ich beispielhaft den Sender, wo ich war in Boston, den ich begleitet habe. Die haben eine Serie ins Leben gerufen, die heißt Kind World. Die hat zwei Facetten. Die erzählt einmal Geschichten von, also sehr herzerwärmende Geschichten von kranken Kindern, die es geschafft haben oder jemand, der seinen Angehörigen verloren hat und der dann aus heiterem Himmel Hilfe von völlig Fremden bekommen hat. Wirklich sehr emotionale, herzerwärmende Geschichten.
Also positive Geschichten,
genau. Oder auch konstruktive Geschichten, wo einfach die Reporter zeigen, da funktioniert mal etwas. Mhm. Als Gegenpol zu dem, wir berichten immer nur Negatives und Destruktives, sagt die Reporterin, die das gemacht hat, sagt dazu, die Zuhörer bekämen dann mal eine andere Perspektive.
Das ist wichtig für die Empathie. Ich fokussiere mich auf Persönliches. Ich glaube, das hilft, dass wir uns mit unseren Mitmenschen verbundener fühlen.
Und da knüpft jetzt der Chefredakteur des Senders an, der heißt Richard Chacon. Der sieht als Problem, dass Medien generell zu sehr auf Negatives und auf Konflikt setzen. Und der Sender habe dazu seine Hörer auch befragt.
Die Hörer haben gesagt, dass sie gerne positivere Geschichten hören wollen über Leute, die etwas geschafft haben. Am Ende geht es um die Balance. Wie sehr schaffen wir es, einen ausbalancierten Blick unserer Umgebung wiederzugeben, der nicht alles Negative abbildet? Ich glaube, wir Medien tendieren zu Zynismus. Das Leben ist aber nicht immer so negativ.
I think we do, as a media, generally contribute to an overall cynicism. Life isn't always that negative.
Und da war ich überrascht, dass der Chefredakteur eines amerikanischen Radiosenders diese Diskussion so verinnerlicht hat. Ich kenne das hier in der Nachrichtenredaktion als Diskussion über Constructive News. Mhm. Das ist ein Konzept, das ein dänischer Fernsehchefredakteur populärer gemacht hat. Ulrik Hagerup heißt der. Der macht, wie gesagt, Fernsehen in Dänemark. Und der vertritt die These, wir Medien machen seit Jahrzehnten zu viel Destruktives, zu viel Tod, zu viel Terror plus Fußball. Mhm. Das ist sozusagen das Medienbild, das wir zeichnen. Und wir zeichnen damit nicht das gesamte Bild der Welt. Und wir sollten uns Mühe geben, etwas konstruktivere Themen zu setzen und die Hörer würden das auch würdigen.
Also auch über dieses Negative, dass sich da ein Bild verfestigt, dass eben zum Beispiel die Eliten, vor allem die politischen Eliten, sehr negativ dargestellt werden und dass daraus letzten Endes auch sowas wie in Politikmüdigkeit zum Beispiel resultiert. Das ist ja auch einer der Ansätze, richtig?
Das ist genau der Punkt, dass wir ein Bild verfestigen, aus dem entsteht der Eindruck, Politiker können nichts, Journalisten können nichts. Es gibt ja auch diese, und der Mann kann ihn nicht trauen. Mhm. Und es gibt ja diese Ranglisten, die mindestens einmal im Jahr auftauchen, die beliebtesten Berufe Deutschlands.
Und da sind ganz oben die vertrauenswürdigsten
genau,
und ähnliches.
Ja. Ganz oben Ärzte, Krankenschwestern und ganz unten Journalisten und Politiker. Mhm. Das kommt ja irgendwo her. Das kommt unter anderem daher, dass wir, wenn wir Politiker darstellen, sagen, die streiten, die streiten, die streiten. Das will ja keiner hören. Ja. Warum sollte jemand jemandem trauen, der streitet?
Und da macht sich eben so ein negatives Grundbild im Prinzip fest. Und jetzt sagst du, diese Kollegen haben sich da entschieden und sagen, wir versuchen jetzt mal das Positive in der Welt zu zeigen, dass es eben auch gibt und dass man sonst vernachlässigt. Oder es soll ja kein Beschönigen sein,
Nein,
oder?
Es geht nicht um Beschönigen. Das ist völlig richtig. Es geht nur darum, ein runderes Bild zu zeigen. Wir berichten weiter über Tod und Terror und Konflikt, das ist ja auch wichtig. Aber wir machen auch anderes. Wir versuchen, ein runderes Bild zu zeigen und versuchen auch zu inspirieren zu positiven Lösungsansätzen. Ich hatte gehofft, dass ich diesen Ansatz finde in den USA. Ich hatte irgendwann nicht mehr damit gerechnet, aber er war da.
Jetzt ist natürlich die große Frage, die uns hier interessiert. Du warst jetzt 3 Wochen lang in den USA mit diesem RIAS-Programm, warst eben in verschiedenen Medienhäusern, hast dir die Gesellschaft auch nochmal sozusagen im Schnelldurchlauf in 3 Wochen anschauen können. Du jetzt eben als Journalist, als Nachrichtenredakteur, was nimmst du für dich mit von dieser Reise, von deinen Eindrücken auch der US-amerikanischen Medien und der Gesellschaft?
Es hat im Grunde verfestigt, worüber wir schon diskutieren, spätestens seit AfD und Pegida. Wo wir ja ähnliche Erfahrungen gemacht haben, behaupte ich mal, wie die US-Amerikaner mit ihrem neuen Präsidenten. Wir haben Menschen gehört bei uns, gerade bei Pegida, die sich in unserer Medienlandschaft, in unseren Darstellungen nicht mehr wiedergefunden haben, die sich zum Teil angelogen fühlen. Und da mussten wir ja auch schon zum Teil einräumen, ja, wir haben Fehler gemacht. Mhm. Und es ist irgendwie bestärkend, dass die Amerikaner einen ähnlichen Kurs eingeschlagen haben. Wir müssen, denke ich, weiter aufpassen, wie wir mit diesen sogenannten Populisten umgehen, von welcher Seite auch immer. Ich frage mich aber, ob wir es schon schaffen, aus unserer Blase genug herauszureichen. Ob wir es wirklich schaffen, eine breitere Perspektive abzubilden, mehr Meinung abzubilden, unterschiedlichere Menschen zu Wort kommen zu lassen als bisher. Erreichen wir die Protestwähler? Erreichen wir wirklich die Nichtwähler? Das ist eine Frage, die ich mir sehr intensiv stelle, die wir Kollegen auch diskutieren. Ich bin noch ein bisschen pessimistisch, ob wir schon so weit sind. Wir müssen da, glaube ich, noch einen Schritt weiter gehen.
Aber gerade jetzt im Hinblick auf die bevorstehenden Bundestagswahlen ist es ja gerade ganz spannend mitzunehmen, was jetzt ein demokratisches Land wie die USA auch gelernt hat, auch die Medienmacher gelernt haben. Nimmst du das hier auch mit jetzt so in die Diskussion mit deinen Nachrichtenkollegen, deine Eindrücke auch und sind die dann interessiert?
Ja, ich werde gefragt, wie war's und was bringst du uns mit? Ich kann im Grunde das sagen, wir müssen genau wie die versuchen, aus unserer Blase stärker rauszureichen. Und dazu gehört möglicherweise auch dieser Ansatz, weniger polarisierend unter Umständen zu sein, weniger konfliktorientiert, sondern konstruktiver. Und einiges läuft ja hier auch schon. Die ARD hat ja dieses Funk ins Leben gerufen. Das ist dieser auf soziale Netzwerke hin ausgerichtete Kanal.
Für Jugendliche,
Für Jugendliche, genau. Ich denke, das ist ein guter Ansatz, um auch auf Medienplattformen präsent zu sein oder allgemein auf Plattformen präsent zu sein, wo wir gewisse Hörer- und Zuschauerschichten gar nicht mehr erreichen als öffentlich-rechtliche Sender. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Vielleicht nochmal ganz kurz zurück, jetzt waren wir in Deutschland, aber nochmal kurz zurück in die USA. So ein abschließendes Urteil, du hast ja schon gesagt, so negativ war dein Bild jetzt eigentlich nicht. Obwohl, das heißt, deine Erwartungshaltung ist dann doch auch nochmal umgekehrt worden oder du bist sehr, sehr positiv aus den USA wiedergekommen.
Ich glaube, die Klebekräfte der amerikanischen Gesellschaft sind stark genug. Das ist so mein Eindruck, den ich bekommen habe. Auch wenn ich sagen muss, ich war nicht im Trump-Land, ja, ich war an der Ostküste in Washington D.C. haben 92% Clinton gewählt, in New York City 88%, in Boston 82% Clinton gewählt. Aber trotzdem, da sind diese Leute, die angefeindet werden, selbst die sagen, Brüder, komm zu mir, wir halten zusammen. Da sind gegnerische Gruppen, die gegenseitig Respekt zeigen. Da sind Schulkinder, die damit konfrontiert werden, dass ihre Familien möglicherweise abgeschoben werden. Selbst die sind in der Lage zu sagen, hier komm, wir sind doch ein Volk und Einwanderung tut gut und wir packen das schon zusammen. Das ist ein Eindruck, der sich bei mir sehr positiv verfestigt hat, der das Gefühl bei mir sehr stark hervorgerufen hat. Die Amerikaner, ich muss sagen, als Privatmann, kommen darüber hinweg. Als Medienmacher sehe ich das jetzt gerade wieder, wo ich jetzt wieder in unserer Nachrichtenredaktion jeden Tag sitze. Mein Gott, der Trump ist immer noch unberechenbar. Man weiß immer noch nicht genau, was er macht. Seine Regierung ist immer noch nicht zu 100% aufgestellt. Viele Posten sind noch unbesetzt. Er sagt einen Tag was anderes und macht am nächsten Tag was völlig anderes. Der Außenminister nimmt keine Presse mit auf Reisen. Das ist auch eine komische Entwicklung, wo auch die amerikanischen Journalisten sagen, da stimmt sozusagen die Symbiose nicht mehr, die wir Medienmacher mit den Politikern eingehen. Dinge, die wir täglich hören in Bezug auf Syrien, auf Russland, die stimmen mich doch immer noch sehr, sehr voller Sorge, trotz allem.
Vielen Dank, Kevin Arnold aus der Nachrichtenredaktion. Er war 3 Wochen lang in den USA unterwegs, hat dort Medienmacher getroffen, aber eben auch Einblicke in die Gesellschaft erhalten. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, und das war die Sendung HR Info Politik, diesmal mit einem langen Gespräch mit unserem Nachrichtenmann Kevin Arnold, der für uns 3 Wochen in den USA war und uns seine Eindrücke geschildert hat. Die Sendung gibt es auch zum Mitnehmen als Podcast. Mehr Infos auf hrinforadio.de.